zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Gloria.
Eins, zwei,
drei,
vier,
fünf,
sechs, sieben, acht, neun, zehn.
Elf, zwölf. Und nachdem wir unter Beweis gestellt haben, dass wir Grundschulniveau zählen, immer noch beherrschen, auch im fortgeschrittenen Alter mittlerweile, begrüßen wir euch ganz herzlich zu Folge 171 von Distanz und Gloria. Es ist Mittwoch, 10.10 Uhr. Wir zeichnen vorauf. Das könnte daran liegen, dass ich diese Woche fern von zu Hause bin. Der Städt ist mal zu Hause, aber ich denke auch nicht die ganze Woche. Aber so passt das ganz gut. Ich hoffe diesmal, dass mein Internet durchhält und stabil bleibt, weil ich hier auch nur übers Handy drin bin. Weil hier in der Region ist das mit dem WLAN so eine Sache noch, aber dazu vielleicht später mehr. Herr Städt, erstmal schön, dich zu Hause zu sehen, schön, dich so früh am Morgen zu sehen. Wie geht's dir? Was tust du und wo warst du?
Einen wunderschönen guten Morgen. Was ich tue, was ich war und wo ich bin und was es gemacht hat. Also, ich muss mal kurz hier umdrehen. Mir geht's gut, ich bin daheim, deshalb ist die Internetverbindung heute auch endlich mal stabil.
Und
ja, ich war viel unterwegs, wirklich relativ viel. Und da kann ich auch schon gleich mit der ersten Story beginnen, die ich mir hier aufgeschrieben habe.
Schießen Sie los.
Erstens mal, bevor ich es vergesse, ich würde sagen, dass wir unser Einzählen heute drin lassen, damit die Leute denken, wenn sie die Podcast-Folge hören, dass wir irgendwie nicht korrekt geschnitten haben und dann aber erst nach Minute 2 oder 3 merken, dass das gewollt war.
Genial.
Oder? Es ist wirklich, es ist Kunst. Weißt du? Wie das dann auch weiter gezählt wird bis 12.
Ne? Ja, das Stichwort ist Kunst, das müssen wir nachher nochmal aufgreifen, weil es gab eine Zuschauer- bzw. ZuhörerInnen-Frage. Da müssen wir nochmal drauf zurückkommen. Aber erzähl doch mal.
Also, Andiamo, hast du gesagt, als wir anfangen sollten. Und da fiel mir Folgendes ein. Ich war diese Woche mal auf einer 4-Tages-Tour unterwegs, wo quasi man 3 Nächte im Hotel schläft. Das war schön. Mit derselben Crew. Weil sich dann auch so langsam, also auch ein Crew-Gefüge noch mehr etabliert zusammen. Ja, das ist super. Weil man sich dann kennenlernt, wenn man abends auch mal essen gehen kann. Und wir sind unter anderem in Mailand gewesen. Ja, unter anderem in Mailand übernachtet. Aber um genau zu sein, nicht in Mailand, sondern in einem kleinen Städtchen nebenan, welches da heißt Saronno, falls das jemand schon mal gehört hat.
Durchaus,
sagt dir das was?
Mir sagt das was, ja.
Ja. Leuten, die in der Luftfahrt tätig sind und selber fliegen, denen wird es auch was sagen. Denn Saronno ist auch Teil eines Anflug- bzw. Abflugverfahrens. Das heißt, da sind auch permanent Flugzeuge über der Stadt. Allerdings, was noch schöner ist, eine unserer CrewmitgliederInnen, hat Italienischkenntnisse und kannte sich dort ein bisschen aus.
Gut.
Und wir sind in so einem italienischen Geschäft gewesen. Du kennst das ja vielleicht. Es gibt so Läden, wo man sich Mittagessen kaufen kann. Und zwar italienisches, warmes Mittagessen.
Ja.
Was man dann mit auf Arbeit nehmen kann und sich warm machen lassen kann. Und da gibt es dann auch lecker Käse und lecker Prosciutto. Und was der Herr Städt gemacht hat, er hat sich 250 Gramm Prosciutto für seine Familie abschneiden lassen.
Ah.
Ja, aber natürlich schon frisch geschnitten. Und dann kriegst du das ja so versiegelt. Und da wir ja in diesen Hotels immer eine Minibar haben, habe ich die missbraucht. Also anstatt von der Waage dort was runterzunehmen und bezahlen zu müssen, habe ich da was draufgelegt.
Hast du da was wiedergekriegt?
Nein, leider nicht. Nee, die sind bei uns auch leer. Also da ist nichts drin. Aber die Kühlschränke funktionieren trotzdem und das war natürlich hervorragend. Und wir haben dann geschlemmt zu Hause. Ja, das war toll. Das kann man nicht anders sagen. Das hat sich demzufolge wirklich gelohnt.
Gab es also schönen italienischen Schinken?
Prosciutto, genau.
Herrlich.
Ja, es war wirklich super.
Ja, also Mailand ist, also gerade so die Ecke um Mailand rum, ist schon wirklich eine sehr, sehr schöne Sache. Also da kann man schon wirklich viel sehr nettes und auch sehr leckeres Essen finden.
Ja.
Das macht durchaus Spaß. Kann ich sehr nachvollziehen. Glaube ich auch. Wie ist denn das, wenn man so als Crew zusammen reist? Hast du das schon mal gehabt, dass du das Gefühl gehabt hast, es gibt irgendwie da jemanden in der Crew, zu dem du jetzt, sagen wir mal, nicht so eine Verbindung aufbauen kannst?
Ja, eigentlich regelmäßig. Also es ist fast normal. Weil du natürlich nicht mit allen Personen dich verstehen kannst. Das ist ja so, das sind ja so viele verschiedene Leute, die da arbeiten. Im Grunde sind sie schon so gemacht, dass man zusammen professionell arbeiten kann. So erfolgt die Auswahl und die Ausbildung. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass ich nicht mit allen Best Friends bin. Das ist auch nicht vorgesehen, dass man das sein muss. Aber man muss eben zusammen arbeiten können. Und wenn man dann halt nachmittags, abends nicht mehr was zusammen macht, dann ist das auch okay. Es ist ja nicht vorgeschrieben, dass man sich dann noch besäuft.
Ja, das ist auch gut so, finde ich jetzt aus Passagierperspektive.
Ja, ich muss mal mich kurz um meinen Handy-Akku kümmern. Du hast aber bestimmt auch was zu erzählen.
Ich habe jede Menge zu erzählen. Der Herr Stett hört mich ja wahrscheinlich weiter, deswegen kann ich das auch einfach mal so vom Stapel lassen.
Es ist absolut. Nämlich
bei uns gerade so, dass wir in Rheinland-Pfalz unterwegs sind, beziehungsweise haben die Woche begonnen in Eisenach auf der Wartburg. Da haben wir ein Konzert gesungen. Dann sind wir von dort aus weitergefahren nach Flechtdorf, haben dort ein Konzert gesungen. Jetzt sind wir hier in Rheinland-Pfalz in der Landesmusikakademie Schloss Engers in Neuwied. Und hier singen wir auch nochmal Konzerte, beziehungsweise wir haben schon zwei gesungen. Also wir singen sozusagen in diesen 8 Tagen, die wir jetzt unterwegs sind, 6 Konzerte. Wir haben jetzt heute einen Tag frei und gestern einen Tag frei, beziehungsweise wir haben natürlich trotzdem zu tun, aber es sind zumindest keine Konzerttage. Und da sieht man viel, da singt man viel, da erlebt man viel, da lernt man viele Leute kennen. Das ist irgendwie echt ganz schön, auch innerhalb von Deutschland mal wieder so eine intensive, quasi kleine Tour zu haben, weil das hatten wir jetzt so in der Art länger nicht, weil es doch irgendwie sich immer so ein bisschen verteilt auf die Woche, normalerweise die Konzerte. Und jetzt sind wir mal am Stück unterwegs. Deswegen sitze ich hier jetzt auch gerade in meinem Hotelzimmer mit Handy-WLAN sozusagen und hoffe, dass es durchhält. Mhm. Und die freien Tage geben einem Gelegenheit, auch Dinge zu tun. Unter anderem habe ich mir gestern mit einem Kollegen zusammen eine Thai-Massage gegönnt. Das erste Mal in meinem Leben.
Geil. Ja.
Und das war schon irgendwie eine sehr spezielle Erfahrung, die man auch immer noch merkt im Rücken. Also die hat da wirklich ganz ordentlich Hand angelegt. Aber ich habe schon das Gefühl gehabt, die hat da zum Teil Blockaden und Blockierungen gelöst, die seit Jahren keiner angefasst hat.
Man hat Muskeln an Stellen, die man noch gar nicht kennt.
Genau. Ja, ich habe Muskeln an Stellen, wo noch nicht mal der Muskel wusste, dass er da ist.
Genau.
Ja.
So. Ach so, hier ist was zu tun.
Nee, das war, muss ich sagen, eine sehr, sehr spannende, sehr interessante Erfahrung. Und mir ging dann so auf, jetzt vielleicht nicht in der Heftigkeit, aber schon so in der Art, sollte man das wahrscheinlich schon öfter machen, so einmal im Quartal wenigstens oder einmal im Monat sogar.
Ich denke, dass es gesund ist, ja.
Also
anzunehmen.
Die wissen auch ziemlich genau, was sie tun, offenbar. Also speziell in dem Laden jetzt war das so. Und das war tatsächlich eine sehr intensive Erfahrung, lass es mich so formulieren. Aber alles seriös.
Ja.
Das muss man ja immer dazu sagen.
Ja, ja. Massage. Das ist auch dann seriös, wenn das in deinen Augen nicht seriös ist, wenn es vorher abgemacht ist. Ihr wisst, was ich meine. Dreimal um die Ecke gedacht und wieder zurück.
Also es war nichts abgemacht und das ist auch nicht passiert. Dementsprechend war es
so
seriös, wie es eben angekündigt war.
Genau, das ist auch, das machen viele Crewmitglieder bei uns auch. Ich habe neulich erst gelernt, weil ich sage zu den Kapitänen dann gerne, ja, ich brauche noch ein bisschen Zeit, um mich dran zu gewöhnen, wie ich unseren Sitz einstellen muss im Cockpit. Mhm. So quasi, um rauszufinden, wie sie es denn machen und wie sie den Sitz finden.
Ja.
Und das haben bisher alle gesagt, naja, der Sitz auf der Emmy ist halt auch eher einer der schlechteren im Vergleich zu allen anderen Flugzeugen, die sie vorher geflogen sind.
Da fällt mir ein,
also und es gibt ich ja merke so das auch schon. Ich bin erst 28, aber ich krieg's mit, dass man da wirklich was tun muss.
Ja, ja.
Das habe ich ja schon ab und zu mal gesagt.
Rückenschule ist wichtig. Aber da fällt mir gerade ein, weil du es gerade sagst, es ist ja nun Usus, so bei Autos eines bestimmten Fabrikats, dass da so Schnickschnack wie Massagesitze und sowas eingebaut sind. Gibt es das bei großen Flugzeugen auch, falls man wirklich lange sitzen muss, dass man da irgendwie da zumindest mal ein bisschen was auflockern kann muskulär? Oder ist das so komplett absurd, weil die Leute dann einschlafen oder nicht aufpassen?
Das wäre absolut dran, muss ich sagen. Aber man versucht ja, Gewicht zu sparen. Ne? Und so ein Massagesitz ist natürlich, die Motoren, die da dazugehören, sind natürlich schwer. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, dass sie natürlich permanent im Eimer sind, repariert werden müssen. Sehr, sehr viele bewegliche Teile. Mhm. Ja? Und bewegliche Teile und Motoren sind auch immer in Feuerrisiko. Das kommt auch dazu. Das versucht man natürlich auch zu vermeiden.
Das heißt aber, es gibt ja auch diese Rückenmatten, Holzrückenmatten.
Es gibt Leute, die damit fliegen, ja.
Wirklich? Witzig.
Ja, ja. Habe ich auch schon gesehen, was natürlich im Grunde relativ schlau ist, das zu tun.
Ja. Naja, total. Aber hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du dir da wirklich so als Pilot deine Rückenmatte mitbringst und die dann da über den Sitz
schiebst. Kannst du machen.
Herrlich.
Absolut. Es gibt auch Leute, die, also jetzt nicht bei uns, aber es gibt, wenn du in der Kleinfliegerei, gibt es auch Leute, die mit Kissen fliegen, weil sie zu klein sind, sonst nicht gucken können.
Warum guckst du mich da so an?
bei deiner Körpergröße ist das noch nicht der Fall.
Bei meiner Körpergröße noch nicht?
Nee, da geht es um Leute, die unter 1,65 Meter, unter 1,60 Meter sind. Da brauchst du es dann.
Ach so. Das ist dann ja quasi so immer so ein bisschen wie der Zwölfjährige, der also auf dem Beifahrersitz nur mit Sitzkissen sitzen darf.
Genau. Und dann irgendwann bist du auch wirklich zu klein, weil du dann nicht mehr an die Ruder kommst, wenn du zu weit oben sitzt. Das ist halt wirklich so.
Fies. Das ist ja fast indirektes Mobbing.
Ja.
Herr Stett, drei Dinge, die die Welt immer noch nicht verstanden hat.
Ach. Da immer wieder dasselbe Thema. Das taucht bei so vielen dieser Fragen auf, die du stellst, bringe ich die Antwort, dass die Klimakrise real ist und dass man was dagegen tun muss. Und zwar besten vorgestern. Das ist Punkt Nummer eins.
Es ist
übrigens, aber ich sag mal so, es ist nicht so, dass die Welt das nicht verstanden hat.
Es ist das weite es hat Teile
der die Welt nicht verstanden. Es hat die Welt das nicht verstanden. Also sie hat es verstanden, das wollte ich sagen. Und es haben auch die Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen verstanden. Aber sie haben nicht verstanden, dass man Geld nicht essen kann.
völlig richtig. Es stellt sich mir die Frage, weil ich habe tatsächlich das Gefühl, aber ich weiß nicht, ob es ein subjektives Gefühl ist oder einfach Pech in der letzten Zeit war. Hast du auch das Gefühl, dass es zuletzt, ob das jetzt durch den Klimawandel kommt oder nicht, sei erstmal dahingestellt, dass es vermehrt Turbulenzen gibt? Ich will jetzt gar nicht von diesen Riesenturbulenzen sprechen, sondern definitiv. Grundsätzlich.
Absolut, das hat auch was mit dem Klimawandel zu tun, weil es ist so, dadurch, dass die Atmosphärentemperatur steigt, ist mehr Energie in der Atmosphäre. Das kann man sich so vorstellen, es gibt die Kapazität der Luft, Feuchtigkeit zu speichern, also Wasser zu speichern, steigt mit der Temperatur, mit der absoluten Temperatur der Luft. Ja? Weil quasi dann die Teilchen weiter auseinander sind und demzufolge mehr Platz ist in der Luft, um Wasser zu speichern, Wasserdampf. Ja? Kalte Luft enthält absolut gesehen weniger Kilogramm Wasser als heiße Luft. Wenn du jetzt quasi einen Würfel hast von 1 Meter mal 1 Meter mal 1 Meter, 1 Kubikmeter, ist, wenn die Luft 15 Grad Celsius warm ist, dort bedeutend weniger Kilogramm Wasser drin, also sie ist leichter, wenn man jetzt das Wasser sich anschaut, als ein Würfel, ein Kubikmeter Luft mit 25 Grad Celsius, da ist mehr Wasser drin. Wenn du jetzt quasi das Wasser zur Verfügung hast, das heißt 100% Luftfeuchte bei 25 Grad Celsius enthält mehr Wasser als 100% Luftfeuchte bei 15 Grad Celsius, weil die Kapazität, Wasser zu speichern, extrem höher ist, ja, bei höherer Temperatur. Und warum entstehen Wolken? Weil Wasser da ist. Und warum entsteht Gewitter? Weil Wasser da ist. Ja, ist mehr Wasser in der Luft.
Ja.
Und höhere. Jetzt, das ist der Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, die Temperatur ist wissenschaftlich gesehen nichts anderes als ein Maß für die Geschwindigkeit der Teilchen, die sich in der Luft bewegen. das bedeutet Temperatur. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal versucht, das so zu erklären, wenn man in einem Club ist, ja, und es sind dort dieselbe Anzahl an Menschen. Am Anfang, sagen wir mal, ist die Stimmung noch relativ kühl, so kann man es sich beschreiben, bewegen wir uns relativ langsam, stoßen weniger aneinander zusammen, okay? Wir schwingen nicht so sehr. Wir tanzen so links, rechts ein bisschen. Und wenn man jetzt das überträgt, das ist quasi ein Modell, wenn die Stimmung heißer wird, also wenn die Temperatur höher wird, bewegen wir uns mehr. Wir stoßen also auch mehr zusammen. Es gibt mehr Reaktionen. Ja? Und wenn dann noch dazu mehr Teilchen drin sind, nämlich die ganzen Wasserteilchen, ja, es ist mehr Platz für Wasserteilchen, wenn die Stimmung heißer ist. So muss man es akzeptieren. Gibt es noch mehr Reaktionen zusammen. Ja, also es wird mehr geschwungen, wenn es heißer ist, und es ist noch mehr Wasser darin, also noch mehr Moleküle. Ja, gut, so kann man es ungefähr erklären. Das heißt, es gibt insgesamt ist dadurch sehr, sehr, sehr viel mehr Energie in der Atmosphäre. Das heißt, mehr extreme Wettererscheinung, mehr Gewitter, mehr Elektrizität, also auch mehr Wind und mehr Temperaturunterschiede von heiß nach kalt und damit mehr Luftbewegung. Auf Deutsch gesagt, 1 Grad Temperaturerhöhung oder besser gesagt 1 Kelvin, so sagt man es ja bei Temperaturdifferenzen, bedeutet ungleich viel mehr Energieerhöhung. Also nicht linear, sondern exponentiell mehr. Und das heißt, wenn es 2 Grad sind, ist es nicht nur doppelt so schlimm, sondern 4-mal so schlimm. So muss man es sehen. Und deshalb ist das tatsächlich so, dass immer mehr extreme Wettererscheinungen in der Luft sind, also auch Turbulenzen. Kann man das verstehen?
Das kann man total verstehen, auch wenn es mich etwas beunruhigt. Ich hatte eigentlich gehofft, dass du jetzt sagst, nee, das kommt dir nur so vor. Aber wir hatten ja das schon mal angerissen, das Thema. Und ich fand es auch damals schon interessant. Und ich finde es jetzt nicht weniger interessant, weil es dann doch so ist. Es hätte ja auch einfach sein können, cheers, es hätte ja auch einfach so sein können, dass ich die letzten 4, 5, 6 Flüge, die ich gemacht habe, einfach ein bisschen Pech hatte. Aber dann ist es offenbar eben doch so, dass es nicht nur ein bisschen Pech ist, sondern dass da eben ein bisschen mehr dahinter steckt.
Definitiv. Und wenn du weniger Turbulenzen haben willst, such dir morgens Flüge aus. Morgens ist es meistens noch okay, weil da eben die Temperatur noch niedriger ist.
Klingt sinnvoll.
Gibt es weniger Bodenturbulenzen, weniger Thermik.
Okay, das war die erste Sache. Herr Stett, was fällt dir noch ein?
Was die Welt nicht verstanden hat?
Ja.
Unterhälften von Brötchen sind bedeutend geiler als Oberhälften.
Nein, Herr Stett, da muss ich dir leider widersprechen. Das sehe ich ja komplett anders.
Ja, okay. Dann hat die Welt noch nicht verstanden, dass Leute, die das unterschiedlich sehen, heiraten sollten. Oder zumindest zusammen in Urlaub fahren. Das ist wichtig.
Herr Stett, war das ein Antrag?
Immer, genau.
Nein, also Gott sei Dank ist es da so. muss ich, also sonst sind wir uns ja immer sehr einig, aber da muss ich dir widersprechen. Also ich bin immer ein obere Hälftenkind gewesen.
Ja.
Ja, vor allem bei Aufbackbrötchen, weil ich fand das unten, das war immer so, das war so stabiler. Ich fand das aber oben eben gerade gut, dass das so ein bisschen fluffiger war eigentlich.
Ja, ich finde das Stabile gut, weil man da besser drauf schmieren kann. Wisst ihr?
Ja, das ist...
Und das ist auch überall gleich dick. Ich bin ja so ein Nerd, weißt du? Es ist überall gleich dick unten.
Aber du bist auch so ein, oben. Du bist auch so ein Klaus, der Butter unter den Nutella macht, oder?
Nein, keinesfalls. Butter gehört nur zum Kleben drauf, also damit... eine Scheibe Käse drauf liegen bleibt. Oder Aufschnitt ekliger anderer Art.
Wie warten das Leute? Ach ja, ich habe neulich ein Video gesehen, weil wir gerade bei Nutella-Brötchen sind, wo jemand quasi ein geschmiertes Brötchen auf den Rücken seiner Katze geschnürt hat und dann quasi gucken wollte, weil die Katze landet ja immer auf den Pfoten und das Brötchen eigentlich immer auf der geschmierten Seite.
So, das ist ein Perpetuum mobile.
Tatsächlich hat er das dann so gemacht, dass die Katze sich einfach die ganze Zeit übers gedreht hat, weil sich natürlich die Welt nicht entscheiden konnte, was ist jetzt das wichtigere Gesetz.
Genau.
Gut.
Was hat die Welt auch nicht verstanden, ist auch so ein kleines bisschen, geht auch Richtung Punkt 1 nochmal. Es braucht eine gute Infrastruktur. Es braucht eine gute Infrastruktur. Punkt. Und zwar, wenn es um Transport geht. Ja. Und da gehört zum Beispiel dazu, also es gibt Länder, die es schon verstanden haben, aber dadurch, dass es nicht alle verstanden haben, sage ich mal, der Welt hat es noch nicht verstanden.
Ja. Naja,
es braucht gute Zugverbindungen, damit man Flüge von Wien nach Graz nicht mehr anbieten muss.
Eigentlich kannst du sagen, was große Teile der Welt nicht verstanden haben, ist, dass du bei allem, was dem Menschen einen eminenten Nutzen bringt, also sprich, das sind eigentlich nicht nur Transportmittel, sondern meinetwegen auch digitale Infrastruktur, eine gute Infrastruktur eine Grundlage für ein gutes und friedliches Zusammenleben ist. Denn wir erleben ja unter anderem auch den politischen Frust, und wir haben ja noch gar nicht über irgendwelche Wahlergebnisse gesprochen, das will ich jetzt auch gar nicht weiter ins Detail führen.
Das aber machen wir bitte nicht.
Nein, ja. Aber wir erleben ja auch einen bestimmten Teil des politischen Frustes daher, dass sich vor allem die ländlichen Regionen völlig zu Recht infrastrukturell abgehängt fühlen. Also wenn ich halt auf dem Land lebe und alle 2 Stunden mal ein Bus kommt oder ich seit 10 Jahren kein Glasfaser dort habe, dann sind das alles natürlich Frustfaktoren, die man aus rationaler Sicht durchaus nachvollziehen kann. Dass mir das Endergebnis dieses Frustes nicht gefällt, ist eine andere Sache. Aber nichtsdestotrotz kann eine gut funktionierende Infrastruktur in allen vorteilbringenden Lebenslagen durchaus auch politisch von Nöten und von Nutzen sein, wollte ich sagen.
Beispiel. Wenn man viel zu lange im Zug sitzt, seinen Anschluss nicht bekommt, es dort aber auch nichts zu essen gibt, dann komme ich nach Hause, 2 Stunden verspätet, und dann gibt's das Ergebnis, was niemandem gefällt, die sogenannte Frustbämme.
Ja. Ich finde, das ist ein schöner Folgentitel, Frustbämme.
Ja, genau.
In dem Zusammenhang habe ich neulich einen schönen Ansatz gesehen eines Professors, der gesagt hat, der Fehler der Menschen oder der Fehler der Ingenieure vor allem ist es, Zeit in Sekunden zu bemessen. Er hat sich dafür ausgesprochen, es wäre völlig egal, wie lange Züge fahren oder wie viel Verspätung sie hätten, wenn man das Erlebnis Zugfahren einfach deutlich interessanter und besser machen würde. Sprich, auf einer Kreuzfahrt interessiert es keinen, wie lange unterwegs ist, weil du so ein überreiches Angebot hast. Das heißt, sein relativ plakativer und vielleicht auch ein bisschen chauvinistischer Vorschlag war, statt 5 Milliarden dafür auszugeben, dass der Zug immer schneller wird im Jahr, sollte man vielleicht 1 Milliarde dafür ausgeben, dass einfach wunderschöne Menschen einem kostenlos räudig teuren Wein bringen. Beispielsweise, es ist natürlich sehr plakativ, aber ihr versteht sozusagen, ja, worauf das Beispiel hinaus will. Und das finde ich einen sehr interessanten, ja, Ansatz, weil du würdest natürlich eine längere Fahrzeit viel lieber in Kauf nehmen, wenn du dich so wohl fühlst und auch so umsorgt fühlst, dass dir das gar nicht weiter auffällt, dass der Zug 20 Minuten später ist.
Genau, das ist dann gut, wenn man nur einmal im Jahr Zug fährt. Wenn das allerdings Teil der Pendelstrecke ist, dann ist jede Minute, die du eher zu Hause bist, alles andere, also mehr wert als alles andere.
Das ist komplett richtig, aber dennoch.
Und diese Infrastruktur, die ich meine, betrifft vor allem die, die viel unterwegs sind, weil für die ist es Mist.
Ja, ja.
Wenn du einmal im Jahr mit dem Zug fährst und dann 2 Stunden zu spät bist, ist es nicht ganz so schlimm, wie wenn das jedes Mal so ist.
Aber dennoch, weil wir gerade bei der Frustbämme waren, dennoch würde es den Frust auf ein anderes Niveau schieben, als wenn du dich völlig selbst dir selber überlassen fühlst, wenn nichts funktioniert, wenn keiner mit dir spricht, wenn die Klimaanlage kaputt ist, wenn es nichts zu trinken gibt, wenn, weißt du, also das sind ja alles fruststeigernde, ja, ja, Faktoren. Und wenn du zum Beispiel,
ich stimme dir zu.
Und wenn du insgesamt dich wohlfühlst und dann aber 20 Minuten zu spät bist, dann ist es zwar scheiße, aber dann hast du halt potenziell zumindest die Chance, dass der Kunde das nächste Mal sagt, gut, war jetzt zu spät, aber ich traue mir das trotzdem nochmal zu. Weißt du, was ich meine?
Ja, und das ist auch der Punkt, warum es diese Bahnbonus-Status gibt. Also diese Silber-, Gold- und Platin-Status. Damit eben Leute, die sehr, sehr viel fahren, zumindest einen Vorteil gegenüber denen haben, die nicht so oft fahren. Dass sie dann Getränkegutscheine haben, dass sie in die Lounge können, dass sie da eigene Sitzplatzbereiche haben und sowas, wo sie garantiert einen Sitzplatz haben, also auch nicht stehen müssen und so. Und ich glaube damit, das ist quasi eine Entschädigung dafür, dass sie dadurch, dass sie so oft fahren, permanent zu spät sind.
Ja, ich
so
ja,
ungefähr kann man es verstehen.
Ich habe ja eine Bahncard, also keine 100er, aber ich weiß auch gar nicht, 25 oder 50er, bin ich mir gerade gar nicht sicher, müsste ich nachgucken. Und was ich mich neulich gefragt habe, ist, mal angenommen, als Privatperson, du kaufst dir ein Auto, sagen wir mal jetzt nicht ein Fiat Punto, sondern irgendwas, was wirklich viel Geld kostet. Wofür du ja easy auch mal eine Rate von 300, 400 Euro im Monat zahlst. Dann kommen da noch Steuern drauf, dann kommt da noch Versicherung drauf und dann kommt da noch Sprit drauf. Das heißt, wenn du es locker rechnest, kannst du wahrscheinlich von deinen 500 Euro im Monat ausgehen. Ist es nicht so, dass eine Bahncard 100 im Jahr 6.000 Euro kostet?
Nee, 4,5. Die kostet sogar nur 4,5. Bahncard 100 erste Klasse kostet knapp 7.000.
Okay, dann lass uns Bahncard 100 erste Klasse nehmen. Mich wundert es, dass das nicht viel, viel mehr Leute machen. Auch wenn die Bahn an und für sich natürlich ein bisschen, sagen wir mal, inconvenient ist, aber an und für sich ist das die viel cleverere Rechnung.
Ja, pass auf, ich bin ja selber Bahncard 100 Inhaber gewesen für ein Jahr und werde es wahrscheinlich dann auch bald wieder sein. Genau aus diesem Grund. Ja? Es ist aber so, wenn die Strecke, die du fährst, nicht mit der Bahn abbildbar ist sinnvoll, dann geht's nicht. Dann ist es wiederum, dann muss man sich überlegen, entweder ich habe sehr viel Zeit oder ich habe sehr viel Geld. Also time rich or money rich. Beides geht dann nicht. Wenn man beides verbinden kann, ist es sehr, sehr gut.
Ja.
Aber wenn es zum Beispiel mal mich betrifft, wenn ich jetzt von uns zu Hause aus regelmäßig auf Arbeit fahren müsste, zum Beispiel, oder ich meine Frau betrachtend, auf Arbeit fahren müsste. Es gibt keine Verbindung. Und die einzige Verbindung, die sie hätte, wäre früh um 5 irgendwo in den Bus steigen und trotzdem zu spät auf Arbeit sein.
Na gut.
Das ist dann so, dass man das nicht machen kann.
Das heißt.
Und das gibt sehr, sehr viele, wo es keine günstige Verbindung gibt. Und deshalb. Na?
Das heißt, da knüpfen jetzt die drei Dinge an. Wenn diese Infrastruktur gegeben ist, dann kann man auch davon ausgehen, dass viel mehr Leute Bahn fahren würden. So, These.
Absolut. Das hat sich ja beim Deutschlandticket auch erwiesen, dass das so ist, dass viel mehr Leute Bahn fahren würden, wenn es sich lohnen würde.
Benutze ich auch nach wie vor. Sag mal, aber was mir neulich noch als Frage aufkam, bei der Bahncard 100, ist da ÖPNV mit dabei? Also kannst du dann wirklich alles fahren?
Bahncard 100 ist alle Bahnangebote.
Also IC, Regio, also ICE.
S-Bahn, RE. Alles, was quasi eine RE, RB irgendwie
heißt. Das heißt aber Straßenbahn nicht?
Straßenbahn ist nur in den Orten dabei, wo es auch das City-Ticket gibt.
Das was?
Das heißt City-Ticket? Das City-Ticket. Das heißt, in 120, 130 deutschen Städten gibt es ja das City-Ticket. In Leipzig zum Beispiel, Dresden, Berlin natürlich, so die größeren Städte. In Döbeln zum Beispiel wäre es nicht darin, weil es da kein City-Ticket gibt. Also man kann mit der Bahncard 100 auf Deutsch gesagt nicht jeden Bus auf dem Land nehmen. Das funktioniert nicht.
Okay, verstehe. Ja. Gut, haben wir das vielleicht auch geklärt. So, Herr Stett, jetzt zu unserer Zuhörerinnenfrage. Die Frage war, oder anders, die Frage kam auf durch einen Konzertbesuch, wo die geschätzte Dame, also neben Wagner, offenbar auch Luigi Nono hörte. Luigi Nono ist ja bekannt dafür, dass er, sagen wir mal,
die elektronische Musik.
Genau, die Musik auch in neue Bahnen gelenkt hat und quasi von dem, sagen wir mal, von der Konvention deutlich abgebracht, um es mal sehr blumig zu formulieren. Nun kam die Frage auf, wenn man der Musik Rhythmus, Melodie und Harmonie wegnimmt, ist das dann eigentlich noch Musik? Oder was ist überhaupt Musik? Ob Musik alles ist, was auf einer Bühne von einem Orchester passiert, quasi wie im Bildenden Museum oder im Museum Bildender Künste, wo dann alles mögliche Kunst sein kann, nur weil es im Museum ist. Und das finde ich eine sehr interessante Frage, weil tatsächlich beschäftige ich mich in einem Abschnitt meines Buches gerade auch damit, was macht eigentlich die Musik aus, bestimmte Musikform. Und meine Antwort darauf wäre, Musik oder besser Kunst ist alles, was eine Idee bzw. eine Intention zugrunde hat. Ich glaube, darauf kann man sich erstmal einigen. Also Dinge, die zufällig passieren, sprich aleatorisch, sind ja auch Dinge, wo ich mir vornehme, dass jetzt was zufällig passieren soll als Künstler. Das bedeutet, es braucht eine Idee und es braucht eine Intention. Alles andere, und ich glaube, das hätte ich vor 10 Jahren noch anders gesagt, alles andere ist im Prinzip das Problem des Rezipienten. Weil jeder Rezipient für sich selber ja festlegen muss, was ist für mich Kunst. Und natürlich hat jeder das Recht zu sagen, das ist für mich keine Kunst. Und auch im Konzert. Es gibt ja auch Leute, die sagen, Wagner ist für mich keine Kunst. Ja, also warum auch immer man das sagen sollte, aber es soll ja solche Leute geben. Und das finde ich einerseits schön, andererseits eröffnet das natürlich auch Möglichkeiten, Dinge zu tun oder Dinge tun zu lassen, auf die sich nur ein Bruchteil der Menschen einigen kann, dass das noch als Kunst durchgeht. Das ist der Nachteil daran, an dieser Sicht. Ich denke aber, dass es sich die Komponisten, die eben in der Art gearbeitet haben wie Nono, zur Aufgabe gemacht haben, bewusst zu provozieren, Konventionen zu brechen, Leute auch zu verstören. Ich glaube, das ist auch ein ganz wesentliches Element dieser Zeit. Und einfach zu schauen, was geht. Ich bin eigentlich ein Freund davon, dann festzustellen, was nicht geht und sich dann auch wieder darauf einzulassen, bestimmte Faktoren wieder einzuberechnen in die Rechnung, die man vielleicht vorher ausgeklammert hat. Sprich Rhythmus, sprich Melodie, sprich Harmonie. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich überhaupt kein Freund von so inhaltsgelöster Klangmusik bin. Also ob das jetzt Teile der englischen Chormusik sind, ob das jetzt Teile der skandinavischen Chormusik sind, ob das jetzt also New Classics sind, da bin ich kein Fan von, aber deswegen glaube ich trotzdem, dass das im breiten Spektrum der Musik seinen Platz verdient hat und genauso sehe ich das eigentlich mit Nono und anderen auch, weil das zeigt uns, Dinge, die wir nicht mögen, zeigt uns, was wir mögen. Also je krasser ich eine Reaktion habe gegen eine bestimmte Kunstform, weil ich sage, das ist doch keine Musik, desto mehr weiß ich im Umkehrschluss aber zu schätzen, was Musik ist und wie komplex Musik ist. Und da gibt es zum Beispiel einen fantastischen YouTube-Channel, der, oh Gott, jetzt muss ich überlegen, wie hieß denn der genau, The Music Source oder sowas heißt, die Motetten, vierstimmige polyphone Motetten auseinandernehmen und dann nachkomponieren sozusagen, also den Denkprozess des Komponisten versuchen nachzuvollziehen. Und wenn man einmal das sich angeguckt hat, so gehen ungefähr so eine halbe Stunde, dann merkt man erstmal, was für eine Genialität es braucht, um eine vierstimmige polyphone Motette zu schreiben. Und da sprechen wir noch nicht über zwölfstimmige Messen oder Werke mit Orchester, sondern da sprechen wir wirklich von vier Stimmen a cappella. Und das einerseits lässt mich wiederum daran glauben, dass sich der Herr Nono was dabei gedacht hat, was es für mich dann auch zu einem Ansatz mit Intention macht und damit auch berechtigt als Kunstform bezeichnet werden darf. Ob das dann Musik ist, ob das gute Kunst ist oder was, ist für mich absolut Rezipientenfrage.
Ich folge deiner Argumentation vollständig. Du hast sie aber noch deutlich mit sehr viel mehr Inhalt geschmückt, als ich es getan hätte. Weil ich hätte quasi die Frage noch erweitert auf, was macht den Unterschied zwischen Geräusch und Musik? Das ist ja eigentlich die ursprüngliche Frage. Ne? Und du hast quasi auf die gesamte Kunst ausgeweitet, quasi nicht nur auf die Auditive. Und ich stimme dir auch zu, das, was der Rezipient, also das Publikum, als Musik empfindet, ist Musik. Das ist aber nur Teil der ganzen Sache, alles andere hast du gesagt.
Genau, also der Unterschied zwischen Geräusch und Musik ist, Geräusch ist, was mir aus Versehen passiert. Und es kann Teil von Musik werden, wenn ich es mit Absicht einsetze als Instrument. Genau. So könnte man es vielleicht unterbrechen am Ende.
Das habt ihr jetzt sicher gehört. Ich habe auf den Locher gehauen, mit Absicht. Genau. Ist ein Geräusch. Wenn ich es jetzt in einem Takt oder so mit Rhythmus, aber auch ohne Rhythmus gemacht hätte, könnte man es als Musik bezeichnen.
Das Problem, was wir ja haben, ist, dass wir von Klängen bzw. von Konventionen geprägt sind. Also auch, wenn wir anfangen, Musik zu hören, wenn wir Mozart hören, sowas, das gibt uns ja ein bestimmtes Gefühl. Dass man aber eben aus Geräuschen, also wenn man mit Geräuschen diese Konvention nachbaut, würde keiner in Frage stellen, dass du Musik gemacht hast. Beispielsweise, wenn du diesen Locher jetzt in einem bestimmten Rhythmus benutzt hättest und dazu eine Melodie gesummt hättest, dann würde ja keiner in Frage stellen, ist das Musik? Und trotzdem liegt dem ein Geräusch zugrunde. Weißt du, worauf ich hinaus will?
Ja.
Es ist im Prinzip.
Ich weiß es, ja, ist spannend.
Es ist im Prinzip die Intention dahinter, die das Ganze dann zu Kunst oder Musik werden lässt. Die Frage ist, und das finde ich halt spannend, erkennt man die Intention dahinter oder ist sie zu erkennen? Das ist natürlich auch manchmal eine Frage, weil manchmal sind Dinge so abgedreht, zum Beispiel, wenn du ein Konzert für Solo, Geige und Helikopter hörst, wo du dich dann fragst, the fuck, also warum? So. Aber das auch da, das, die Frage ist, was ist die Idee? Was ist die Idee dahinter? Und solange dem eine Idee und eine Intention zugrunde liegt, würde ich es immer erstmal als Kunst akzeptieren.
Das ist absolut richtig. An der Stelle, ich habe mich da mit meinem Onkel auch drüber unterhalten, den du auch gut kennst.
Ja.
Jetzt hört man wahrscheinlich eine Fliege auf dem Mikro. Naja, der auch ein Kollege von dem Luigi Nono ist, auch elektronische Musik macht, Ibke Starke, ist genau mit dieser Frage beschäftigt er sich quasi in seinem kompositorischen Leben, und seine Frau ist bildende Künstlerin, und da gibt es dann durchaus auch Kombinationen, die sie da zusammen machen auf der Bühne, und das ist auch nicht für alle Leute Musik, das muss man auch sagen, ne?
Ja, das ist aber auch völlig okay. Musik,
genau.
Musik bzw. Kunst generell hat ja den Auftrag, den Leuten was auszulösen. Lass es mich so formulieren. Deswegen akzeptiere ich auch total, dass es eben diese etwas inhaltsleeren Kompositionen gibt heutzutage. Das ist völlig in Ordnung, weil das mit den Leuten was macht. Das bewegt Leute. Und genauso ist aber eine Form des innerlichen Bewegens auch ein Verstörtwerden oder eine Abneigung zu spüren. Ja, wenn ich, es ist doch,
genau.
Das musst du halt auch erstmal schaffen, was zu schreiben, wo die Leute nach 10 Minuten denken, boah, nee, ist das beschissen. So, das ist ja eine emotionale Regung, ist eine emotionale Haltung.
Ja.
Und das klingt jetzt irgendwie total absurd, und wie gesagt, ich glaube, vor 10 Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal so sage, aber man durchläuft ja doch auch einen gewissen Reifeprozess innerhalb der Musik so im Laufe der Jahre. Deswegen bin ich auch immer vorsichtig, Kunst oder Stücke, wir kriegen ja auch oft Stücke zugeschickt, die wir mal singen sollen irgendwie, die wir dann ansingen, wo ich dann wirklich vorsichtig bin, direkt so im ersten Moment zu sagen, das ist gut oder das ist schlecht oder das gefällt mir oder das gefällt mir nicht, weil oftmals, und das haben wir ja schon als Kinder im Thomaner-Chor kennengelernt, weil Herr Biller ja auch dafür bekannt war, auch immer mal wirklich sehr moderne Sachen zu machen, oftmals ergibt sich dann das Gesamtbild erst im Endergebnis, und dann auch im Endergebnis, wenn dann alles zusammenkommt, wenn du eine Dynamik hast, wenn du quasi auch einen Rahmen dafür hast, einen konzertanten Rahmen. Ja? Manche Stücke wirken halt nur, wenn sie neben anderen Stücken stehen. Da kann man jetzt sagen, sind dann keine guten Stücke, aber auf der anderen Seite, wenn sie denn dann wirken, dann haben sie ja doch wieder was erreicht. Weißt du? Also ich find, jedem Stück eine faire Chance zu geben und dann hinterher zu bewerten, das ist für mich jetzt keine Kunst, ja, also keine Kunst finde ich schon wieder schwierig, aber das ist für mich jetzt keine Musik, für mich persönlich. Das finde ich völlig in Ordnung. Oder eben zu sagen, das gefällt mir gar nicht, oder das ist scheiße, oder in Konzerte, wo diese Stücke auf dem Plan stehen, gehe ich nicht. Finde ich völlig legitim. Aber jedem Stück erstmal die Chance zu geben, gehört zu werden, finde ich, gehört zu einer liberalen und weltoffenen Einstellung auch dazu.
Genau, und dafür ist aus meiner Sicht der Musikunterricht da. Dafür. So. Deshalb gibt es den Musikunterricht an Schulen, damit man diese Fähigkeit entwickelt, weil einem das Leben verbessert. Und jetzt könnte man noch eine halbe Stunde weiter darüber diskutieren. Ich würde aber vorschlagen, dass ich habe hier noch 4 Sachen stehen, die ich, 2 davon schiebe ich schon seit 2 Folgen immer vor mir her.
Dann machen wir die schnell noch, aber ich muss dann auch bald los.
Ja, okay, pass auf. Eine Sache ist heute wirklich wichtig, weil der Podcast zwar erst am Sonntag ausgestrahlt wird, aber heute ist Mittwoch, der 11. September.
So ist es.
Das möchte ich an dieser Stelle nochmal mit sagen. Das ist jetzt 23 Jahre her, dass die Welt sich durch ein Ereignis gewandelt hat. Oder dass sehr, sehr vieles offensichtlich geworden ist dadurch. Und es ist, ich will es gar nicht großartig ausbreiten, weil darüber heute sicherlich sehr, sehr viel geredet wurde. Und es auch immer wieder jederzeit überall aufpoppt. Aber eine Sache ist mir besonders wichtig. Hinter jedem Menschen stehen mindestens 100 andere. Hinter jedem verlorenen Leben sind 200, 300, 400, noch viel mehr andere Menschen, die darunter leiden. Jeder. Das heißt, wenn man davon 3000 redet, ist man schon wieder in einer Zahl an betroffenen Personen, die man sich nicht mehr vorstellen kann. Und das betrifft nicht nur solche singulären Ereignisse wie so ein Anschlag, sondern es betrifft sämtliche humanitäre Katastrophen. Das ist mir an dieser Stelle nochmal wichtig zu betonen.
Ja, total. Zählt für mich auch der Umgang im Internet miteinander rein, weil ich jetzt gerade gesehen habe, Sebastian Krumbiegel hat ein neues Album oder wird ein neues Album veröffentlichen und postet da immer mal so Ausschnitte draus. Das ist wirklich, wirklich, wirklich heftig, was zum Teil Leute in Kommentaren von sich geben, muss man einfach so sagen. Und ich weiß immer nicht, warum schreckliche Dinge passieren müssen, bevor die Leute so kurz aufrütteln und sagen, ah ja, war scheiße. Und dann hast du das Gefühl, den nächsten Tag ist schon wieder, weißt du, da ist das schon wieder egal. Da wird dann einfach wieder das, was einem so einfällt, abgesondert und es ist schwierig. Also einfach einen Respekt zu wahren und wenn ich was nicht gut finde, dann gucke ich es mir halt nicht an oder dann warum tummel ich mich dann überhaupt auf der Seite, so, wenn du was nicht gut findest, dann sei einfach ruhig. So, das hat Klopfer schon gesagt. Wenn man nichts Freundliches zu sagen hat, soll man den Mund halten.
Ja. Genau.
Kommt aus
Bambi. Ich will ja nichts sagen, aber dann halt's Maul.
Genau. Alles, was danach kommt, kannst du weglassen.
Genau. Dann habe ich noch eine... Ja, okay, anderes Thema. Ich mache erst das eine, dann das andere. Ich habe noch einen Flughafen für dich, der nach einer Person benannt ist, die du erraten darfst. Dieser Flughafen heißt Johannes Paul II. Mhm. Wo liegt der?
Polen, weil Karol Wojtyla Pole war.
Ganz genau, aber wo?
Ach, wo genau?
Ja. Oh. Hätte ich jetzt auch nicht gewusst, aber vielleicht weißt du es ja.
Also ich glaube, Warschau ist es nicht. Können wir vorstellen, dass es Krakau ist.
Genau. Das ist Krakau. Sehr gut, weil Warschau war ja Frédéric Chopin.
So ist es.
Ja? Und Krakau, sehr gut.
Ja, ich glaube, der kam auch aus Krakau, wenn ich mich nicht irre.
Wahrscheinlich ist das so, genau. Ja.
Ja.
Also, so sehr gut. Und dann noch eine Story, eine Begegnung der Woche, die eher nicht unbedingt die positivste Begegnung ist, aber ein bisschen ein Stück weit lustig. Es hat mich aber auch genervt. Also, das war letzte Woche. Ich fuhr also im Zug zurück von Berlin nach Hause und konnte nicht weghören. Ich konnte nicht weghören, weil einfach jemand ungefähr eine halbe Stunde mit seiner Partnerin telefoniert hat. Und jeder Satz begann mit Schatzi und endete mit Schatzi. Schatzi, Schatzi. Schatzi, Schatzi. Ich denke mir so, Gott. Also okay, ja, Wahnsinn. Wie unterschiedlich die Leute doch mit ihren Angetrauten reden.
Ja, Herr Stett, ja, vielleicht waren die aber auch erst ein halbes Jahr zusammen.
Ja, ich habe das trotzdem nie gemacht. Aber es soll jeder machen, wie er will. Auf jeden Fall fand ich es interessant. Ich fand es wirklich sehr, sehr interessant, wie man das durchhalten kann, das so, weißt du?
Ja.
Und die zweite Sache schließt sich ein kleines bisschen damit an, aus gegebenem Anlass. Wie sieht ein Schwangerenmenü aus?
Saure
Gurken. Was kann man alles miteinander kombinieren?
Saure Gurken, Heringe, Nutella, geht doch alles, oder?
Gar nicht schlecht, pass auf. Joghurt Natur. Ein blanken Bismarck-Hering. Joghurt Natur. Ei mit Kaviar. So.
So, Stett, und wenn du das jetzt in der Intention aufgeschrieben hast, würde das als Gedicht durchgehen?
Ja, aber dann würde ich es anders formulieren. Joghurt Natur. Bismarck-Hering. Blank. Naturjoghurt. Ei. Mit Kaviar.
Herr Stett, mir kommt gerade eine wunderbare Idee. Das wird bitte unser lyrischer Akkus heute am Ende. Das darfst du nachher nochmal vortragen. Ansonsten.
Nee, das habe ich ja jetzt schon vorgetragen. Ich habe noch einen anderen lyrischen Akkus.
Ansonsten haben wir unter anderem, wir haben ja letzte Woche gefragt nach euren nächsten Flügen und da kam unter anderem die Antwort Leipzig, Wien, Leipzig im Herbst, in den Herbstferien, aber der Herr Stett wird das ja wohl nicht fliegen dann mehr.
Leipzig, Wien, Leipzig, das ist schade. Nee, das fliegt die Bratens Regional Airways für Austrian Airlines aktuell.
Die wer?
Mit einer ATR 72-600.
Bitte, wer fliegt das?
Bratens Regional Airways aus Schweden.
Bratens?
Die fliegt das aktuell für Austrian Airlines. Gut. Aber es sind sehr, sehr nette Leute, Service ist super, macht Spaß.
Haben wir das jetzt auch geklärt. Dann haben wir noch eine Frage der Woche. Leute, doch, was ist euer Lieblingsgetränk? das ist einfach die Frage der Woche. Was trinkt ihr am liebsten? Ich habe noch eine fixe Empfehlung. Und zwar, Moment, jetzt muss ich überlegen. Verdammt, was war meine Empfehlung? Herr Stett, sprich schnell, damit es mir wieder einfällt.
Wir haben gesprochen über verschiedene Arten von Musik, über die Freundlichkeit in der Welt. Wir haben gesprochen über die sogenannte Frustbämme. Ist es denn ein Buch, ein Musikstück, eine Tätigkeit, die du empfehlen möchtest? Hat es was mit Herbst zu tun? Hat es was damit zu tun, dass die Leute den Kürbis mal in Ruhe lassen sollen?
Scheiße, es fällt mir nicht wieder ein. Leute, geht einfach zur Thai-Massage. Dann ist das jetzt einfach die Empfehlung, weil das ist gut. So, Herr Stett, jetzt machst du einen Sack zu. Ich muss nämlich gleich los. Ich habe gleich Probe. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Macht es gut. Herr Stett, du hast das Falsche da. Du solltest was anderes rezitieren zum Schluss.
Wie bitte?
Du solltest dein Gedicht nochmal rezitieren.
Ja, ich habe doch gesagt, das habe ich schon gemacht. Ich muss was anderes erzählen. Das ist quasi die... Nein. Also ich habe ja jetzt quasi lyrischen Erguss schon von mir gegeben, aber ich, ja, pass auf. Eine wunderschöne Woche allen zusammen. Und wer sich den lyrischen Erguss des schwangeren Menüs nochmal anhören will, blättere bitte 5 Minuten zurück. Ansonsten, heute von Wiglaf Droste, Wasabi dir nur getan, Gedichte, Kunstmann Verlag, Seite 47. Ich kann mich nicht entscheiden. Entscheiden heißt scheiden und scheiden tut weh. Entscheiden heißt nicht nur Ja oder Nein, was schon schwierig genug ist, sondern beides. Indem ich zum einen Ja sage, sage ich dem anderen Nein. Leben heißt wählen können oder auch keine Wahl haben. Keine Wahl haben ist Glück. In diesem Sinne,
Spitze.
Weiter so.